ARD. Liebe Hörerinnen und Hörer, zu Beginn noch ein kurzer Hinweis. Im Folgenden hören Sie Berichte von Zeitzeuginnen und Zeugen, die ungefiltert von ihren persönlichen Erfahrungen und Handlungen erzählen. In diesen Schilderungen kommt es teils zu rassistischen, sexistischen und antisemitischen Äußerungen. Zudem wird über die Beteiligung an Kriegsverbrechen unreflektiert und verharmlosend gesprochen. Mehr zum Entstehungsprozess von Unter dem Gras darüber können Sie in einem Interview mit dem Autorenteam in diesem Kanal erfahren.
Unter dem Gras darüber. 38.
Nailtesthemden galt als der Clou. Und da meine Mutter immer wollte, dass mein Vater wenigstens am Wochenende ein bisschen was hermacht und nicht aussieht wie ein Maurer, bekam er dann dauernd Nailtesthemden verordnet. Und so gab es aus diesem Nailtest auch so kurze Höschen mit so einem Babydoll. Die waren auch aus Nailtest.
Wenn man die Pardon gelesen hat oder galt die Zeitschrift Twen, da galt man als Rebell. Das war irgendwie ganz unanständig. Und im Übrigen hat auch noch das Hotel Kempinski im Jahre 65, das Hamburger Kempinski, die Esther Offerem nicht ins Hotel eingelassen, weil sie einen Hosenanzug trug.
Eines der massivsten Konflikte mit meinem Vater war, da war ich 16, da kaufte ich in so einer Flower-Power-Boutique in Mönchengladbach rot und blau geblümte Bermudas. Irgendwann kommt mittags mein Vater und bat mich, wie das dann bei schwierigen Themen üblich war, nach dem Essen doch mal in sein Arbeitszimmer zu kommen. Der machte das ganz kurz und sagte: Christoph, es gibt da nichts lange zu reden. Entweder du ziehst ab heute diese Bermudas nicht mehr an oder du kannst dieses Haus verlassen.
Dann habe ich beschlossen, von zu Hause abzuhauen. Und es war, da war ich, wenn ich mir es heute überlege, ich kannte eigentlich nur die Bild-Zeitung und das Spandauer Volksblatt, weil wir ja dann in Spandau wohnten. Und dann habe ich mir die Zeitung gekauft und habe während meines Dienstes in der Pause in der Kinderklinik die Zimmeranzeigen durchgesucht. Und dann stand da ein Zimmer, 60 Mark. Und dann habe ich da angerufen. Und dann sagte eine Frau zu mir, ja, da wäre ein Zimmer frei und ich könne kommen. Und es war in Schöneberg, im hintersten Schöneberg, wo ich noch nie in meinem Leben war. Und habe mir den Weg beschreiben lassen und bin dahin. Und da machte mir dann eine Frau Anfang 20 auf, die hatte so einen François Sardy-Haarschnitt, wie der damals so modern war, so schwarzen Pony. Und dann an der Seite so gerade bis zu den Ohrläppchen runter und dann nach hinten rum so ganz glatt und einen schwarzen Pullover an und eine schwarze Hose und eine braune Holzperlenkette. Ich sah ja noch ganz anders aus, bieder im Kostümchen und wie ich in meiner Sozialisation halt aussah. Und die so leger in dem schwarzen Pullover und die mich dann reinließ in so einen Raum, wo Matratzen auf der Erde waren. Also eine völlig andere Welt. Poster an den Wänden hatte ich ja noch nie gesehen. Und die sagte dann, ja, wir haben Zimmer frei, das kannst du haben, duzte mich auch. Und dann habe ich gesagt, ja, wann kann ich einziehen? Und dann, ich sah schon, das ist eine größere Wohnung, aber ich habe überhaupt mir um nichts Gedanken gemacht, sondern habe nur gedacht, sofort. Und dann sagte die, okay, wenn du heute Abend wiederkommst, ich bin dann und dann war da, du kannst kommen, Zimmer ist frei. Dann bin ich vom Dienst nach Hause, bin in die Wohnung rein, habe gesagt, so, ich ziehe aus, ich brauche einen kleinen Koffer. Und das war unglaublich. Meine Mutter kriegte einen Schreikrampf, mein Vater stand fassungslos da, meine Schwester lehnte an der Tür. Ich war ja nicht mal volljährig. 67 bin ich da eingezogen, 66. Ja, weil ich 17 war ich. Na, und bin in einer Wohngemeinschaft gelandet. Wusste doch gar nicht, dass es Wohngemeinschaften gibt. Ich bin da in was drin gelandet, von dem ich vorher nie gehört hatte. Lauter Studenten um mich rum, alle wesentlich älter als ich. Aber ich hatte für 60 Mark ein Zimmer. Und dann tauchten da im Laufe dieses Abends, ich war sicher erst um 8 oder 9 da in der Wohnung abends, tauchten immer mehr Leute auf. Und ich fand es so komisch, dass da lauter Leute reinkommen, Männer und Frauen, die irgendwie alle so ähnlich aussahen, mit Bärten und längeren Haaren. Alle waren so freundlich zu mir. Und das war ich gar nicht gewohnt. Dann plötzlich kriegte ich aber mit, dass noch mehr Leute kamen und dass heftig über Dinge diskutiert wurden, wo ich überhaupt nichts von verstand. Und bis dann jemand zu mir sagte, du, morgen Abend trifft sich hier wieder eine Gruppe, wenn du willst, kannst du dich dazusetzen. Wir haben den Ursprung der Familie gelesen. Ich habe das Buch geliebt, ja. Ja, da habe ich das erste Mal in meinem Leben mit anderen zusammen ein Buch gelesen, worüber auch noch diskutiert wurde. Und es war so wunderbar. Plötzlich war da Musik, die ich nie gehört hatte vorher. Es war alles anders. Die haben andere Sachen gegessen, die haben sich anders angezogen. Es wurde zusammen gegessen. Es wurden oft Spaghetti gemacht, es wurde viel Salat gemacht. Es gab eigentlich gar nicht so viel Alkohol, sehr viel Tee. Na klar, und es wurde unglaublich viel gekifft. Und es war einfach köstlich für mich, da in so eine Welt reinzukommen. Die Leute waren gut gelaunt, man hat getanzt, man hat viele Feste zusammen gefeiert. Frühstück, wenn man früh gegessen hat, dann hat jemand Brötchen geholt. Brötchen waren ja damals noch ganz billig. Man hat sich abgewechselt, wer Küchendienst hat, wer kocht. Gab natürlich auch Auseinandersetzungen, keine Frage, weil irgendjemand nicht gespült hat. Das war das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, ich habe eine Familie.
Man bot mir an, in eine Wohnung einzuziehen, Einsteinstraße 151. Da wohnten Freunde von mir. Wim Wenders, Etta Köchel, Jessica Rath, Irmgard Möller und einige andere. Fritz Teufel hat sich später noch dazu gesellt. Wir lebten da in zwei Wohnungen übereinander, eine im dritten, eine im vierten Stock und versuchten, neue Lebensformen zu erproben. Zum Beispiel, wie es ist, wenn man das Eigentum aufhebt. Oder wie es ist, wenn man zum Beispiel Türen aushängt und die Privatsphäre aufhebt. Oder wie es zum Beispiel ist, wenn man keine eigentliche eigene Freundin hat, sondern einfach mehrere und alle allen lieb sind. Wie das denn wäre, das versuchen wir zu erproben. Das ist nicht lange gut gegangen, denn sehr schnell stellte sich heraus, dass jeder eigentlich doch einer bestimmten Freundin zugetan war und die nicht teilen wollte. Also unsere komischen Versuche auf Sammellagern, die wir abends eingerichtet haben, kreuz querbeet zu bumsen, hat nicht lange vorgehalten und endete mit einem furchtbaren Zerwürfnis. Einige zogen aus, andere kloppten sich wieder, andere waren also politisch sowas von verbiestert, dass sie sagten, nochmal probieren, beim zweiten Mal funktioniert es so, nicht gleich Flinte ins Korn und so. Und ich hatte aber eigentlich mit diesen Aktivitäten nicht so viel zu tun, weil ich mich sehr in deren Augen bürgerlich individualistisch gerierte, indem ich mir meine Freundinnen und Beziehungen außen suchte, die mitbrachte in diese sozusagen Kollektivwohnung und mit denen wieder abzog. Das wurde mir sehr zum Vorwurf gemacht. Es gab sofort gleich Streit, weil die sagten, der Bund privatisiert. Naja, ich konnte nicht aus meiner Haut, ich war nun mal so jemand, der, ich war schon für den Freiheitsgedanken, dass man zum Beispiel aus einem Kühlschrank lebte oder in einer Küche saß, vom gemeinsamen Geschirr aß und dort sein Auto mal verborgte oder sein Rad mal verborgte. Das war nicht alles nicht so wild, aber dass das auf den Menschen übertragen wurde, war mir dunkel, war mir unheimlich. Das wollte ich nicht und das akzeptierte ich auch nicht. In einer, ich kann mich noch erinnern, in einer schweren Grundsatzdiskussion, die daraufhin einberufen wurde, ein Grundsatzabend, wurde ich von allen zur Rede gestellt und mir der Vorwurf gemacht, man hätte bemerkt, wie ich mich davonschleichen wollte aus der Kollektivverantwortung. Dieser Satz klingt mir heute noch im Ohr. Daraufhin habe ich diese Wohnung auch recht bald verlassen und habe mich einer anderen Wohngemeinschaft angeschlossen, in der Mühlbauerstraße in Bogenhausen.
Als der ältere Sohn dann in die Wohngemeinschaft zog, war es auf der einen Seite schon ein bisschen mit Ängsten befrachtet, aber auf der anderen Seite war es auch eine große Erleichterung. Man kriegt nicht mehr alles mit. er fährt nicht mehr alles. Und dann dachte ich, jetzt müsst ihr endlich einmal eure Badewanne selber putzen und ihr müsst endlich mal euer Klo selber putzen und dann müsst ihr schauen, wie ihr zum Essen kommt, braucht nicht nur einen Eisschrank aufmachen und müsst lernen, mit dem Geld zu haushalten. Und das war also eine heftige Zeit, diese 68er Zeit, aber prägend und auch absolut positiv. Also dann eines, er kam ja dann immer wieder zu Besuch und ich war auch drinnen zu Besuch und wir hatten keine bösen Szenen. Und dann hat er auch mal erzählt, weißt du, ich habe einen Stundenplan gemacht, wann jeder die Küche aufräumen muss oder das Bad aufräumen muss. Und es ärgert mich furchtbar, dass sich manche da nicht dran halten. Ich dachte, das ist gut.
Die einen wollten also die große Freiheit mit den Drogen zum Beispiel und die anderen wollten die große Freiheit mit der Politik. Und der Nächste wollte sie in seinem Künstlerdasein. Also jeder strebte so in irgendwie eine andere Richtung. Ne? Aber man fühlte eben durch wahrscheinlich auch diesen steigenden Wohlstand eine unheimliche Möglichkeit von Freiheit. Ne? Und auch diese Abgrenzung zu den Älteren. Also bei vielen war das ja ein Riesenkonflikt. Dieses Problem hatte ich ja nie, weil ich ja nie in so einem konservativen Zuhause groß geworden bin. Mir wurde auch, also was jetzt die Sache zwischen Mann und Frau ist, nichts verboten. Also mir wurde nicht gesagt, das sei unmoralisch oder sonst. Mit solchen Geschichten bin ich nie gequält worden zu Hause. Und insofern hatte ich nicht das Problem, wie viele sich aus irgendwelchen engen bürgerlichen Familie befreien zu müssen. Ich hatte aber volles Verständnis dafür, dass sie das müssten. Ich fand die Form, wie es manchmal so ausfiel. Also ich fand zum Beispiel auch damals schon, muss ich leider gestehen, dass da sehr viel Biertischrevoluzerei passierte und die Arbeiter aber morgens arbeiten mussten, während unsere Studenten denn bis mittags schliefen und die mussten nicht um 6 Uhr morgens im Betrieb sein, nicht?
1968 war ich Lehrling. Der Lehrer wurde nicht viel aufgelehnt. Man war eine sehr billige Hilfskraft. Im ersten Lehrjahr lernte man Brotzeit holen, aufkehren, folgen, die Fernseher raufschleppen im vierten Stock, auf dem Dach Antennen reparieren und so weiter. Also die ganze Drecksarbeit. Aber ich lernte auch was sehr Wertvolles in der Lehre. Im ersten Lehrjahr kam einer aus dem zweiten Lehrjahr und sagte, so, da habe ich ein paar Eiterpickel, die tust mir mal ausdrücken. Und so, kleinbürgerliche Erziehung, mich ekelte und ich sagte, nein, das tue ich nicht. Ja, doch, du bist im ersten Lehrjahr und ich bin im zweiten, also musst du das tun. Und da habe ich ihn verprügelt. Und dann hatte ich einen anderen Lehrling, der mich dann im Schulunterricht, in der Berufsschule, dann Pi sagte und immer wieder Jud sagte. Und irgendwann wurde es mir auch zu blöd. Und dann habe ich den ordentlich verprügelt mitten im Unterricht. Aber es war damals nicht die Frage, die mich interessierte, was an den Unis los ist. Und der Muff von 1000 Jahren unter den Talaren, das war uns ziemlich egal. Es war einfach die Frage, wie kommst du aus dieser doppelten Umklammerung los, einmal als Lehrling ausgebeutet zu werden und zum Zweiten als Jude für jeden Quatsch den Sündenbock zu machen. Also mir wurde dauernd vorgeworfen, was euer Springer wieder in der Zeitung schreibt. Ich sagte, Axel Springer ist doch kein Jude. Und das war ein rechter Laden, diese Lehre, also die Lehrherren. Wobei der Meister in Ordnung war, aber die Schwester und der Pfarrer und so, die waren knallrecht. Aber beim Springer, weil er eben die Juden mochte, ist, ja, Presse wieder in jüdische Hand, was euer Springer wieder schreibt, sagt, er ist kein Jude. Doch, gib's zu. Ja, was will man da tun? Kannst nichts tun. Ich dachte mir, bloß raus aus diesen Scheiße. Und als ich dann meine alte Jugendliebe traf und die sagte, Mensch, du bist doch gescheit. Und sagte, wusste ich sofort, ich mach's Abitur nach.
Ja, 1968 war ich 18. War sehr stark politisch engagiert, aber ich war nirgendwo organisiert. Aber ich habe sehr viel gelesen, die Diskussion mit Rudi Dutschke im Fernsehen gesehen. auf Veranstaltungen in Mönchengladbach in solchen subkulturellen Clubs, war aber immer noch, lebte immer noch zu Hause, war immer noch sehr stark integriert in diese großbürgerliche Familie. Und ich habe diese Spaltung, die durch diese Gesellschaft ging, die habe ich in meiner Familie und zum Teil in mir selber erlebt. Ich war 68 deutscher Jugendmeister im Golf. Meine damalige Freundin war eine Tochter aus gutem Hause, wie das hieß. Auch ein Großunternehmer aus Mönchengladbach. Ähnliches Milieu, noch rigider in den Ordnungs- und Moralvorstellungen, aber hochkompatibel mit meinen Eltern. Und diese Generation, die versammelte sich dann im Golfclub und im Rotary Club. Da war es zum Beispiel so, ganz selbstverständlich, dass die Kinder, die kriegten alle ein Auto zum Abitur geschenkt. Und zwar, weiß ich, ein Carmangia, das war damals so ein mondänes Cabriolet, oder ein Alfa Romeo. Diesen Reichtum fand ich obszön, diese Inszenierung von Reichtum fand ich noch obszöner. Und dass man sich dem nicht entziehen konnte, ohne radikal mit dem ganzen Milieu zu brechen, war schlimm. Und damals war ich ja mit meiner Freundin zusammen, die dann auch Abitur machte und die sollte einen solchen VW Cabriolet zum Abitur kriegen. Und ich habe gesagt, wenn du diesen Wagen annimmst, trenne ich mich von dir. Und für uns war das sozusagen ein Kompromiss, dass wir eine Ente bekamen, was sozusagen der Horror für unsere Eltern war. Mit der Ente in den Golfclub zu fahren, ist der Absturz. Und wir haben aber die Ente durchgesetzt. Und das war damals für uns ein revolutionärer Schritt. Das hört sich pervers, absurd an, aber es war so. Und ich meine, heute sind Golfclubs und sind diese gesellschaftlichen Netze also ganz anders. Das ist alles sozusagen viel, viel lässiger, improvisierter. Die Kleiderordnung gibt's nicht mehr. Die Geschlechterverhältnisse haben sich geändert. Die Frauen können aktiv sein. Die haben einen Beruf. Das war ja damals alles auf dem Bruchpunkt. Und das, ja, das hat sich natürlich im Golfclub, verstehst du, war klar, dass man irgendwie die Wagentüre Frauen aufhielt. Dass man Frauen ans Auto führte. Dass man Frauen in den Mantel, Außenmantel, Sakko an die Garderobe, Kostüm hier und da. Also diese Zeichen, die man setzte, damit machte man deutlich, dass man eben zu der besonderen Schicht und Klasse gehörte. Weil diese Leute, so wie die waren, ne, so emotionale Krüppel, die waren ja in der Regel genussunfähig und da waren ja sozusagen dieses Ausstattungskapital, war eigentlich dafür da zu sagen, guck mal, wer ich bin.
Also die erste Weihnachtsdemo, die wir in Berlin machten, war, ich glaube, 67. Und es war die Zeit, wo ja plötzlich Deutschland so ein Wirtschaftswunderland geworden war. Die Leute in Berlin, der Kudamm, ja, das KDW, Wertheim. Die Menschen haben eingekauft wie blöde Geschenke. Es wurde unglaublich viel konsumiert in der Zeit. Und wir kriegten ja aber mit, wo überall in der Welt es Armut gab. Schlimme Armut. Das Thema hat sich ja nie verändert, ja. Diese hungernden Menschen in Regionen der Welt. Und ja auch in Deutschland selber. Und wir hatten da die Idee, dass es wichtig ist, ja, den Leuten zu sagen, konsumiert nicht so viel, kauft nicht so viel ein an Zeug, was ihr nicht braucht, sondern schenkt wenig und sparsam und stiftet Geld für Menschen, die es dringend brauchen. Und das Konzept, ich meine, wenn ich heute daran denke, die Flugblätter, natürlich, wir haben in der Gruppe dann den Text diskutiert, heftig hin und her diskutiert, wie politisch der sein soll und ob da Marx und Engels und Kapital und so drin vorkommen sollten oder nicht. Also heute würde ich sowas wahrscheinlich so nicht mehr schreiben, aber wir meinten, wir müssen deutlich sein. Dann haben eben einige von uns diese Weihnachtsmann-Umhänge eben aus rotem Stoff die Umhänge gemacht. Richtig nächtelang an Nähmaschinen gesessen, Männer und Frauen. Und dann haben wir mussten wir die Demonstration ja anmelden. Das ist ja heute auch noch so. Und dann sind wir also da den Kudamm runtergelaufen. Abends natürlich zur Haupteinkaufszeit. Das war natürlich das Wichtige. Die Leute sollten es ja auch sehen. Und die Männer in diesen roten Umhängen, ganz viele. Und ich weiß noch, wir haben dann den Männern aus Watte so weiße Bärte angeklebt und hatten also riesen Plakate, wo wir dann draufgeklebt hatten, hungernde Kinderbilder und auf der anderen Seite riesen Luxusgeschenke und Frauen in Pelzmäntel und Brillanten. Und dann ging es aber los, ja, dann wurden wir angepöbelt. Wir wurden sowas von beschimpft von den Leuten, die ihre Geschenke unter dem Arm hatten. Wieder die Ebene nach dem Motto, geht doch nach drüben und ihr Kommunisten und ihr habt ja keine Ahnung. Und ach, es war so, ich war sowas von erschrocken, wie gerade die, die die teuersten Geschenke hatten, einen so unflätigen Ton drauf hatten, also was man heute so als ordinär bezeichnet, und uns angepöbelt haben. Und wir haben ja damals, wir haben ja viele Demos dann gemacht, die zum Teil ja auch ganz schlimm waren, weil die berittene Polizei kam und mit den Pferden zwischen uns reingefahren ist. Ich habe ja auch schlimme Sachen da erlebt, auch von der Polizei aus.
Also ich erinnere mich namentlich an ein Demonstrationsereignis, das war die Anti-Notstands-Demonstration in München. Auf ihrem Höhepunkt, da hatten sich so ungefähr, so weiß nicht, dann doch 30.000, 40.000Studenten und Schüler versammelt auf dem Stachus. Und dann unter Anleitung von Rolf Pohle, erinnere ich mich heute noch dran, wurde dann die Losung ausgegeben, wir ziehen zum Bahnhof und besetzen ihn. Wir sind dann zum Hauptbahnhof gezogen, tatsächlich diese ganze Riesenhorde, sind durch die Eingangshalle durch. Rolf Pohle sagte nur, und diesmal ohne Eintrittskarte. Was eine Anspielung auf Lenin war, der den Deutschen unterstellte, eh der Deutsche oder wenn der Deutsche einen Bahnhof besetzt, dann kauft er sich vorher eine Bahnsteigkarte. Und das machten wir mal diesmal nicht. Ich kann mich noch genau erinnern, dieser Riesenhaufen hat sich dann durch die große Eingangshalle bewälzt und dann vor den Gleisen kamen wir dann zum Halter, hatten die Polizisten Barrieren aufgebaut, damit wir also die Gleise nicht besetzen sollten oder konnten. Rolf Pohle hat dann dort eine kurze flammende Ansprache gehalten, so ungefähr so des Gehalts, wir lassen uns von diesen paar lachhaften Zäunen nicht aufhalten und werden auf ein Zeichen, was ich jetzt gleich geben werde, diese Zäune überschreiten, übersteigen und die Gleise dort besetzen. Was wir dann auch getan haben. Wir haben dann, er hob dann irgendwann mal die Hand und so und sagte so, jetzt. Und dann raste, also alles wurden diese lächerlichen kleinen Gehege da beiseite geschoben und der große Menge setzte sich in Bewegung und wälzte sich über diese ganzen Gleisstränge, 20 Stück oder 25, die da waren und haben in der ganzen Breite den Hauptbahnhof in München besetzt. Das war ja doch ein großes Ereignis. Wir sind dann durch die Halle noch durch, aus der Halle raus, ins freie Gelände. Also in jenen Bereich des Bahnhofs, der nicht mehr überdacht ist, und haben da uns auf die Gleise gesetzt und haben abgewartet. Und auf einmal gab es tatsächlich den Befehl wohl von der Polizeiseite, so, jetzt stürm! Und so, und dann rasten die also auf uns los, auf uns zu, nachdem sie also nur noch so 200 Meter vielleicht von uns entfernt waren. Und nun war es also mit der Ruhe hin. Alles versuchte sich in Sicherheit zu bringen, jeder für sich. Und dann sind wir oben die Donnersberger Brücke lang gelaufen. Eine Riesenmenge lief da mit und einige, das war was, was mir nicht gefiel, bemerkte ich, wie die sich Steine griffen und der Trambahn, die uns da entgegenkam, auf der Brücke kam uns also eine Münchner Trambahn entgegen und einige der Demonstranten, die sich Steine gegriffen hatten, fingen an, die Trambahn zu demolieren. Und besonders brutal, einer hat versucht, und nicht nur versucht, sondern die Frontscheibe dieser Trambahn mit einem Stein einzuschmeißen. Und das fand ich also abartig und schlimm und abzulehnen. Aber es passierte. Das mochte ich nicht. Da hatte ich irgendwie den Eindruck so, jetzt kippt die Menge um. Und aus einer als anfangs spielerisch gedachten und als Demonstrationstheater gedachten Zug wird jetzt was Ernstes. Und jetzt könnte es dann auch, wenn es also sich so fortsetzt, was Gewalt draus werden. Und das war genau also dieser Dreh- und Angelpunkt, an dem es hing. Ja. Und es gab dann im Anschluss an diese Demonstration einige Verhaftungen.
Ja, na mein Sohn. Ho Chi Minh, natürlich, in München mit dieser, der hatte dann diese, der studierte da ja und war ja auch ein ganz armer Student, musste richtig ackern, um Studiengelder da zu kriegen und so. Und diese kleinen Unterstützungen, die waren ja immer Tropfen auf dem heißen Stein.
Natürlich, und der führte ein ganz wildes Leben, der Thomas dann. War ein hübscher Kerl, die Weiber waren hinter ihm her wie sonst was. Und dann hat er die Boni kennengelernt, die sehr reich war von zu Hause. Die Eltern, der Vater hat eine große Glasfabrik, heute ganz bekannt, steht in jedem Laden, das Ritzenhoff-Glas. Und die war ganz klein und rothaarig und hatte eine ganz tiefe Stimme. Die haben gesoffen und geraucht und gemacht und getan. Und die verliebte sich dolle in meinen Sohn. Und mein Sohn natürlich, die Frau war älter als er. Und er sich in diese Frau, die auch studierte und sozusagen so intellektuell und Fritz Teufel und so diese ganze Clique da war in München. Und irgendwann da war er schon mit der Boni zusammen. Ja, das war kurz bevor wir dieses Haus aufgegeben haben, da kam er mit der Boni, besuchte mich da, der Vater war ja schon gar nicht da. Da kamen die beiden, die sahen wirklich aus wie, also man hätte einen Film drehen können. Die Boni hatte so eine russische Batschkap auf, so mit dem Ding, so hier vorne so ein Sowjetstern, ne? Und mein Sohn mit so langen Haaren, ne? Und so, dann haben sie auf dem Fußboden gesessen und haben erstmal einen Joint geraucht, wie sich das für solche Leute gehörte. Und ich habe gedacht, ich traue meine Augen gar nicht. Und dann natürlich ganz, ganz doll, 68, ganz doll. Irgendwann bin ich mal dann, glaube ich, in den 71er Jahren in München gewesen, weil ich da mit einer Händlerin so einen Deal hatte. Und hatte ich mich ganz fein gemacht und wollte bei denen in der Türkenstraße schlafen. Die hatten eine feine Wohnung, riesengroß. Und die Boni hatte eine Tochter aus der Ehe, die war natürlich auch geschieden. Das war Julchen oder der Silbernagel genannt. Und da kam ich in diese Wohnung. Diese Wohnung war eine riesen Wohnung. Ich weiß nicht, mit 8 Zimmern, so eine richtige, dolle, große Wohnung. Und da standen ganz teure, zum Teil die so Designermöbel rum, aber verrottet. Und die Kinder pinkelten auf die Matratzen und also anti-autoritär waren gesagt. Die Wände waren mit Marmelade beschmiert und die Kinder durften alles machen. Na, mir fiel der Unterkiefer runter, aber ich habe gedacht, naja gut, ich habe mich nie dagegen gesagt, oh Gott, wie furchtbar. Ich habe gedacht, es ist ja grauenvoll, hier würde ich keine 5 Minuten leben wollen, aber ich habe sie machen lassen.
Also diese Paarbeziehung in Wohngemeinschaften war schon immer noch mal ein Thema für sich. Also da gab es eine breite Palette. Es gab schon einmal, das sage ich jetzt als Frau, hat mir unglaublich gestunken, dass die Männer in den Wohngemeinschaften trotz allem politischen, theoretischen Gedöns, ja, Marx und Engels zu lesen und hier immer von der Gleichwertigkeit aller Menschen zu schwafeln, aber einzukaufen und den Dreck wegzumachen, haben sich trotzdem geziert und erwartet, dass wir Frauen den Kaffee kochen. Da bin ich von Anfang an ziemlich dran ausgerastet. Diesen Anspruch, dass man nicht mehr solche Beziehungsansprüche hat, also jeder ist frei und kann machen, was er will, kann ich mich sehr gut dran erinnern, da war ich sehr bockig. Also an dem Punkt habe ich gesagt, das spiele ich nicht mit. Also ich will einen und den will ich für mich und hier dieses Bäumlein wechsle dich ist nicht mein Ding, das ist mir zu anstrengend. Es gab natürlich die Frauen und die Männer in den Wohngemeinschaften, die dann lockerflockig einen anderen Typen mitbrachten für die Nacht. Und dann am nächsten Morgen oder wenn es am Wochenende war, dann in der Küche beim Frühstück die ganze Wohngemeinschaft diskutierte, ob das jetzt vertretbar war oder nicht. Wir haben auch viele Dinge totgeredet. Also da, wo ich heute in meinem Alter sagen würde, so ein Schwachsinn, da diskutiert man nicht, da entscheidet man und basta, haben wir vom Hölzchen zum Stöckchen hin und her argumentiert. Und unterm Strich war es, wie es in allen gesellschaftlichen Gefügen ist, die einen sind stärker und stabiler, die anderen sind schwächer und die Schwächeren gehen da genauso unter wie in anderen gesellschaftlichen, was weiß ich, Spielarten.